Herzlich willkommen zu einer neuen Folge. Heute geht es um das Leben einer Frau ab 40. Eine Lebensphase voller Veränderungen, Herausforderungen und Chancen. Wir sprechen über das plötzliche Alleinsein nach langen Beziehungen, über die Frage, wer man eigentlich ist, wenn die gewohnten Rollen wegfallen und wie sich Selbstbild und Sexualität in dieser Zeit verändern. Es geht aber auch um schwere Schicksalsschläge, um Mut, um Neuanfänge und darum, wie man das Leben trotz aller Brüche immer wieder mit Humor und Offenheit annehmen kann. Für all diese Themen habe ich heute eine ganz besondere Gästin, Katja Livina. Sie ist freie Autorin, hat mehrere Bücher geschrieben und ist bekannt für ihre ehrlichen, klugen und oft auch humorvollen Texte über Beziehungen, Sexualität und das Frausein. Unter anderem auch für den Playboy. Wie es dazu kam und was sie an dieser Redaktion besonders schätzt, das erzählt sie uns gleich selbst. Schön, dass du da bist, Katja.
Hi, Olli.
Hi. Du musstest gerade lachen.
Ich musste lachen wegen des Playboy. Genau, deswegen muss ich lachen. Es ist wirklich schon ein bisschen her, dass ich das letzte Mal für die geschrieben habe. Habe ich aber interessanterweise immer sehr, sehr gerne getan. Eine der nettesten Redaktionen, die man sich vorstellen kann, der höflichsten, der zuvorkommendsten Menschen auf diesem Planeten überhaupt. Ich habe gern mit denen zusammengearbeitet tatsächlich. Und ich habe... Spannend. Ja, ich habe angefangen zu schreiben für die vor ganz, ganz vielen Jahren, als ich mich noch so viel mit weiblicher Sexualität aus so feministischer Perspektive beschäftigt habe, also wo es dann viel auch um Rollenbilder ging und Weiblichkeits-, Männlichkeitsklischees und solche Sachen. Und da habe ich einige Texte für den Playboy auch verfasst zu diesen Themen und ich dachte immer, Mensch, naja, also wenn jemand Texte lesen sollte, die sich aus feministischer Perspektive mit weiblicher Sexualität beschäftigen, dann sind das ja wohl die Playboy-Leser.
Das stimmt, das ist eine spannende Perspektive. Finde ich interessant. Ich würde gerne mal eine Umfrage machen, wie viele Playboy-LeserInnen die Texte dann tatsächlich auch lesen. Und wie viele das nur als Entertainment nutzen?
Ich glaube, sehr, sehr viele, weil ich glaube, wenn es um Pornografie geht, pornografische Darstellungen, dann gibt es ja inzwischen noch ganz andere Medien. Das ist ja nicht so wie in den 70er Jahren, wo quasi die Schmuddelheftchen das Einzige war, was irgendwelchen Teenage-Jungs blieb, um zu sehen, wie Frauen eigentlich aussehen unter ihren Klamotten. So. Also ich glaube, zur sexuellen Stimulation nutzen wir inzwischen schon, wie gesagt, andere Medien. Aber der Playboy, das muss man ihm lassen, hat haufenweise sehr gute Texte, die sich aus ganz verschiedenen Perspektiven mit unserem heutigen Leben beschäftigen. Also unserem heutigen Leben. Wir müssen es sagen, wie es ist mit dem schönen Leben. Es geht da schon viel um Yachten, Urlaube, Uhren, Autos und so weiter. Also es ist schon sehr so auf Luxus getrimmt. Aber die haben eben auch immer wieder so Gesellschaftsthemen drin. Und ich glaube, das wird gelesen.
Und vor allem die Texte von Katja Livina sind immer wieder sehr zu empfehlen. Du hast gerade schon gesagt, da geht es viel um die schönen Themen im Leben und wir wollen natürlich heute auch über viele schöne Themen reden. Wir werden aber sicherlich auch über die eine oder andere Herausforderung reden. Du hast ja jüngst im Spiegel geschrieben über das Single-Leben in der Mitte des Lebens. Da würde mich so als Einstieg interessieren, was beschäftigt dich denn selber am meisten in dieser Phase und was findest du besonders spannend an diesem Thema?
Ja, das ist so eine kleine Textserie, die ich da angefangen habe zu schreiben, weil ich gemerkt habe, und das ist das, was mich am meisten beschäftigt, es ist so krass und so ein riesiger Unterschied, in den 40ern Single zu werden, zu der Zeit in den 20ern jetzt zum Beispiel noch, ne? Mhm. Wo man das Gefühl hatte, das Leben liegt noch vor einem, es können noch 1000 Sachen kommen, ich kann alles erreichen, was ich will, du wirst noch 1000 Menschen kennenlernen, die noch viel besser zu dir passen. Und das ist jetzt, finde ich, so ein interessanter Begriff, in der Mitte des Lebens, echt ein ganz anderes Stadium, in dem ich mich befinde, in dem sich auch viele befinden, die mit mir in dieser Lebensphase gerade stecken, dass man doch also einerseits ein bisschen desillusioniert ist. Also man weiß, es liegt vielleicht nicht mehr alles vor einem. Und da kommen vielleicht die vielen tollen Sachen, die man sich irgendwann mal ausgemalt hat, nicht mehr. Und gleichzeitig denkt man so, aber vielleicht kann es ja irgendwie noch krasser werden überhaupt, als man sich's vorgestellt hat. Also es ist so ein Chargieren zwischen einerseits irgendwie Enttäuschung über das, was nichts werden konnte und über all das, was vielleicht noch kommen kann. Gleichzeitig kann man auch die eigenen Chancen noch mal ein bisschen besser einschätzen. Also es ist eine super interessante Zeit und ich bin total aufgeregt, dass ich die jetzt so erleben kann.
Und du nimmst diese Zeit offensichtlich ja auch als etwas sehr Positives wahr, als etwas sehr Schönes wahr.
Ja, es ist auch beängstigend, ne? Also ich muss sagen, ich bin jetzt zum ersten Mal in meinem Leben wirklich Single über einen längeren Zeitraum. Ich habe früher immer, wenn eine Beziehung zu Ende ging, relativ schnell die nächste organisiert oder zumindest die nächste Verliebtheit irgendwie eingeleitet, irgendwen kennengelernt, mit irgendwas angefangen, ja, um eben nicht in diesem Alleinsein irgendwie zu versinken. Ich glaube, das war auch eine große Angst von mir, dieses mit mir selber es aushalten und wie wird das wohl und wer bin ich auch vor allen Dingen ohne Mann an meiner Seite? Mhm. Das war irgendwie eine beängstigende Vorstellung, also ohne diese Validierung durch ein Gegenüber. Und jetzt ist das so wie, okay, hier fängt etwas ganz Neues an und hier liegt ein ganz großes Feld der Möglichkeiten vor mir. Und wer kann ich sein, wenn ich nicht in Beziehung bin? Das ist gerade etwas, das ich entdecke und das ist spannend. Also ich kann dem sehr viel Positives abgewinnen, auch wenn es natürlich stellenweise total beängstigend ist, wenn man es bisher noch nicht erlebt hat.
Und das erleben ja viele Frauen, also viele Männer sicherlich auch, aber wir reden heute ja, weil du eben eine Frau bist, auch über die Perspektive der Frau, die, finde ich, viel öfter Gehör finden müsste. Was glaubst du, warum gerade jetzt in dieser Zeit so roundabout 40 diese Themen wie Trennung, Umbrüche, Neuanfänge nochmal kommen?
Naja, also so um die 40 fangen wir ja auch tatsächlich an, unser Altern, glaube ich, zum ersten Mal so richtig zu spüren. Also natürlich ist das dann mit 60, 70, 80 nochmal eine andere Nummer. Aber so, ne, die ersten Wehwehchen stellen sich irgendwie ein. Vielleicht geht man gerade schon so auf die Perimenopause zu. Also Hormone gehen auch ein bisschen runter. Die Kinder werden groß. Glaube ich, ein ganz, ganz entscheidender Faktor, dass die Kinder eben nicht mehr so klein sind, dass sie ständig versorgt werden müssen. Also das heißt, es entsteht auch wieder, wenn es welche gibt, ja, aber dann entsteht auch wieder ein Raum, um auf sich selber mehr schauen zu können, um sehen zu können, okay, bin ich jetzt eigentlich noch zufrieden in dem Leben, in dem ich mich gerade befinde? Bin ich mit meiner Partnerschaft zufrieden? Bin ich mit meinem Beruf zufrieden? Also dieses Hamsterrad, das die meisten Menschen so in ihren 30ern erleben, Das flacht so ein bisschen ab, glaube ich. Also man hat mehr Erfahrung, man hat mehr Zeit für sich und dann, ja, stellt man sich diese ganzen unbequemen Fragen von, ach, will ich so weitermachen? Vor allen Dingen, wenn es eben die Mitte des Lebens ist, ne? Also dieses, der Zenit ist dann ja auch irgendwann überschritten. Irgendwann hat man einfach diesen Kipppunkt erreicht, wo es dann eher so auf das Ende zugeht und nicht mehr auf den Höhepunkt. Das spüren wir schon sehr deutlich, glaube ich, in dieser Zeit. Und bei mir kommt eben noch hinzu, dass ich vor ein paar Jahren eine Herzerkrankung diagnostiziert bekommen habe, also eine genetisch bedingte, die eben auch eine ganz, ganz unsichere Prognose mit sich bringt, wo eben nicht klar ist, wie hoch wird die Lebenserwartung ausfallen. Und ich habe also auch deutliche körperliche Einschränkungen so im Vergleich zu herzgesunden Personen. So, das heißt, ich musste mich relativ früh schon mit körperlichem Verfall beschäftigen, ja. Ich glaube, das hat diese ganzen Themen noch mal ein bisschen eher hochgeholt bei mir als bei anderen vielleicht.
Wollte ich gerade sagen, weil als du sagtest, so mit 40, Mitte 40 geht's dann so auf das Ende zu, dachte ich so, oh nein, ich bin doch erst 44. Ne, da kommt ja hoffentlich noch ganz viel. Also, na klar, man hat vielleicht so den Punkt der körperlichen Leistungsfähigkeit, ne, den hat man erreicht, da wird man sich sicherlich nicht noch wahnsinnig viel steigern, aber mit Mitte 40 kann ja noch viel kommen. Auf der anderen Seite, wenn man dann eben mit einer Erkrankung konfrontiert ist, von der man weiß, dass die das Leben auch maßgeblich beeinträchtigen kann und das vielleicht auch jetzt schon tut, dann hat man natürlich einen ganz anderen Blick darauf. Was hat das denn in deinem Leben vielleicht auch an Veränderungen gebracht, wo du sagst, die geben mir auch was für mein Leben?
Naja, es ist ja immer so, dass man nicht nur sagen kann, das eine hier war nur schlecht oder das war nur gut, ne? Also es gibt immer zwei Pole, glaube ich, bei allem, was wir erleben. Und ich glaube, dass mir zumindest diese Auseinandersetzung mit der Erkrankung und mit der Sterblichkeit schon noch mal eine Lebensqualität dazu gebracht hat. Auf der anderen Seite hat es mir auch eben ganz viel weggenommen, ja. Stichwort körperliche Leistungsfähigkeit zum Beispiel oder auch die Erfahrung, solche Ängste aushalten zu müssen. Was wird mit mir werden? Ne? Wie lange werde ich leben? Überstehe ich die nächsten Wochen? Also das sind ja alles solche Fragen, die man sich nur ungerne stellt, die aber auf der anderen Seite dazu bringen, und das wird dir wahrscheinlich jede Person, die jemals eine ernsthafte Erkrankung oder Lebenskrise oder was auch immer hatte, bestätigen, dass man dann super dankbar wird, auf der anderen Seite eben auch für die Dinge, die man hat und total wertschätzen kann, wenn dann eben anderes funktioniert.
Genau, das kann ich mir sehr gut vorstellen. Und das hört man ja auch immer wieder von Menschen, die mit Erkrankungen zu tun haben, ne? Dass das Thema Dankbarkeit dann eine ganz andere Rolle bekommt und dass man ganz anders auch die kleinen Dinge im Leben wahrnimmt, die dann gut funktionieren. Ne? Wir haben ja schon gesagt, das verändert natürlich den Blick auf das, was noch kommt und ne, das, wie das Leben so läuft. Wenn wir jetzt aber mal so auf die ganz klassische Midlife-Crisis gucken, ne, so nennen wir das ja bei den Männern gerne, dann kommt dann oft so, ne, gerade mit 40 kommt dann der Sportwagen und vielleicht die 20 Jahre jüngere Freundin, ne, und dann versucht man nochmal das Ruder rumzureißen und irgendwie nochmal neue Gipfel zu erklimmen. Wie nimmst du das bei Frauen wahr? Wie verändern die sich an dem Punkt oder wie leben die ihre Midlife-Crisis aus?
Ja, ich muss so lachen über dieses Klischee, was du gerade gemalt hast mit dem Sportwagen und der jungen Frau, weil das natürlich alles irgendwie so nach außen geht und in Richtung Status sich bewegt, ne? Also sich nochmal irgendwie aufwerten und die eigene Jugendlichkeit, die verpasste oder was auch immer, nachholen oder nachspielen. Sich vielleicht auch mit der jüngeren Partnerin den Gedanken von Verfall und Tod vom Leib halten. Denn klar, ne, wenn neben dir halt eine sitzt, die genauso alt ist wie du, dann spiegelst du dich ja quasi auch selbst darin. Und siehst eben auch dein eigenes Altern. So, und bei den Frauen passiert, glaube ich, etwas anderes. Also auch sie haben eine Krise zuweilen. Aber das ist durch die Menopause oder durch die Perimenopause ein bisschen anders. Die haben eher keinen Bock, dann es den anderen weiterhin recht zu machen. Also die fangen eher an, sich auf sich selbst zu fokussieren. Ich glaube, das sind Frauen in der Midlife Crisis oder in den Wechseljahren sind ganz selten diejenigen, die dann irgendwie losziehen und sich einen Sportwagen kaufen oder sich einen jungen Geliebten suchen. Also möglicherweise tun das auch welche, aber ich glaube, das ist nicht der typische Verlauf. Der typische Verlauf ist eher zu sagen so, ey, ich habe keinen Bock mehr, euch zu gefallen. Weiß ich nicht, ich schneide mir vielleicht die Haare ab oder ich fange jetzt an, Windjacke zu tragen statt Kaschmirmantel. Weil dieses, also diese ganzen weiblichen Hormone, die wir ja haben, solange wir fruchtbar sind, die sorgen ja dafür, dass wir eigentlich ganz lieb sein wollen, ganz nett sein wollen, dass wir uns anpassen, dass wir Männern gefallen wollen, dass wir uns betont weiblich geben zum Beispiel auch. Und wenn dieser Hormonspiegel absinkt, und dafür dann das Testosteron nochmal mehr die Regie übernimmt, dann kommt eher so ein mit mir nicht. Und das finde ich viel, viel geiler, als dieses sich plötzlich nach Jugendlichkeit sehnen und total zum Affen machen bei den Männern, wenn wir jetzt bei den Klischees bleiben.
Genau, das wollte ich gerade sagen. Du hast völlig recht, das sind natürlich nur Klischees und es gibt natürlich genauso Männer, die da anders mit umgehen und die sich da andere Gedanken machen und das reflektierter machen und wo es um andere Themen geht. Ne? Mir ging es einfach nur darum, dieses Bild einmal aufzumachen.
Aber ich glaube, was eben alle eint, egal welchen Geschlechts, sind diese Fragen von: Was mache ich mit der mir verbliebenen Zeit? Habe ich das erreicht, was ich erreichen wollte? Kann dann noch mehr kommen? Und wenn ich schon alles erreicht habe, was stelle ich denn jetzt an mit dem Rest? So, also das sind total, total okay und sehr, sehr kluge Fragen, die einen ja auch sehr weiterbringen können dann.
Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Und ich meine, es gibt natürlich bestimmte Dinge, du hast es gerade in einem Nebensatz schon mal erwähnt, die gehen nur in einer gewissen Lebensphase. Du hast das Thema Fruchtbarkeit erwähnt. Und das ist natürlich für Frauen nochmal ganz anders als für Männer. Ich habe es eben gesagt, ein Mann kann sich eine jüngere Frau suchen. Wenn die Frau spätestens in den 40ern ist, dann wird es langsam eng mit der Zeit, sich doch noch für ein leibliches eigenes Kind zu entscheiden.
Darf ich da kurz einhaken? Weil das, ja, ich glaube, das ist auch ein... also es ist nicht nur ein Mythos, aber es ist teilweise ein Mythos, dass Männer für immer fruchtbar bleiben. Also die Qualität von Spermien nimmt auch so schrecklich ab. Das heißt, es ist unter Umständen auch gar nicht gesund, von einem sehr viel älteren Mann ein Kind kriegen zu wollen. Das ist also für die Spermienqualität ist das super abträglich. So, das wollte ich nochmal gesagt haben. Nicht nur die Frau hat ein Fruchtbarkeitsfenster, auch der Mann hat es.
Total wichtig. Ich mache das hier ja auch, um selber immer wieder was dazu zu lernen. Und da kann ich jetzt schon mal einen Haken hintermachen für diese Folge. Genau, ja. Und ich glaube ja auch, bei ganz vielen Männern ist das auch dann irgendwann ab einem gewissen Alter, dass man sagt, so, wenn es bis jetzt nicht passiert ist, dann wird es jetzt auch nicht mehr passieren, ne? Denn man muss sich ja auch immer darüber im Klaren sein, wenn ich mit 50 oder mit 60 noch ein Kind zeuge, dann muss ich ja auch noch die nächsten Jahre dafür da sein, ne? Das ist ja nicht in 3 Jahren aus dem Haus, sondern da will ich ja dann auch vielleicht noch für da sein und noch mithalten können, wenn das Kind 15 ist.
Und,
das ist dann natürlich auch genauso für Männer eine Herausforderung. Aber wenn wir jetzt mal auf so Dinge gucken, wo man eben sagt, gut, da ist die Zeit jetzt einfach vorbei. Das ist ja sicherlich auch etwas, was erstmal schwierig ist, ne? Wenn man da so eine Bilanz zieht und sagt, so jetzt ist das Thema Kinderkriegen halt vorbei, das geht jetzt nicht mehr. Auch wenn ich es mir jetzt vielleicht wünschen würde. Was sind da deine Erfahrungen? Wie gehen Menschen damit um oder was hilft Menschen vielleicht auch, damit umzugehen?
Also was das Kinderkriegen angeht, ist es natürlich für mich jetzt als Frau, die 3 Kinder geboren hat, total schwer, da jetzt Ratschläge auszusprechen, weil ich weiß, dass gerade das Kinderthema ein wahnsinnig schmerzliches sein kann. Also wir können vieles im Leben nicht erreichen oder nicht schaffen oder es ist dann einfach vorbei. Aber dieses Bedürfnis, sich fortzupflanzen, das kann so, so, so stark sein und so identitätsstiftend, dass ich mir da jetzt gar nicht anmaßen möchte, Beobachtungen oder Tipps oder so zu teilen. Was ich aber sehe, ist, dass gerade jetzt meine Freundinnen, die so Mitte 30, Anfang 40 sind, in dieser Zeitspanne, und die haben noch keine Kinder bekommen, die beschäftigen sich bis zum Erbrechen damit und die treffen ihre Entscheidungen. Und ich finde das ganz toll, dass sie das so bewusst angehen. Also es gibt sowohl etliche, die sagen, ich glaube, das wird jetzt nichts mehr und ich glaube, ich möchte das nicht, ganz bewusst. Und es gibt aber auch diejenigen, die zum Beispiel keinen Partner haben und dann sagen, mit Mitte, Ende 30 noch, okay, dann lasse ich mir jetzt Eizellen entnehmen, weil ich möchte mir das noch offen lassen und ich möchte mich auch nicht abhängig machen von der Idee, dass ich einen Partner brauche unbedingt dafür. Und das finde ich super clever. Und das finde ich richtig, richtig toll. Im Gegensatz zu mir, die ich mit Anfang 20 einfach super verliebt war und gesagt hat, ja, oh, ich liebe dich so sehr, lass uns ein Baby machen. Also es hatte sehr, sehr viele Vorteile, das genauso angegangen zu haben, aber es hatte auch immens viele Nachteile. Deswegen feiere ich wirklich diese Frauen, die das so bewusst entscheiden und das auch unabhängig von einem Partner entscheiden.
Und das ist ja heutzutage alles möglich. Also wir sind ja nicht mehr auf dieses alte Modell angewiesen und jeder kann und jede kann sich dafür das eigene Modell entscheiden. Ich weiß zum Beispiel auch, es gibt Frauen, die verabreden sich mit einem Mann, um ein Kind zu zeugen und gehen dann wieder beide ihrer Wege. Ja?
Und weiß der Mann dann, dass er ein Kind zeugen wird?
Der weiß das. Ja, der weiß das. Okay. Der zeugt im vollen Bewusstsein ein Kind und dann gehen beide wieder ihrer Wege und die Frau zieht das Kind groß und der Mann eben nicht. Ja, also auch das gibt es. Ne? Oder früher war es selbstverständlich, dass die Kinder nach einer Trennung bei der Mutter bleiben. Da erlebe ich schon immer wieder auch in meiner Beratungspraxis, dass durchaus inzwischen auch Väter die Kinder allein erziehen und die Mütter aus der Familie rausgehen sozusagen.
Ja, ja, siehst du, also hat, ich glaube diese Freiheit, die wir heute erleben, was so Familienmodelle angeht, die ist manchmal ein bisschen beängstigend, weil man oft auch nicht weiß, wie können wir es schaffen, eigentlich wirklich zusammen zu bleiben auch. Also wir haben ja die Freiheit, jederzeit zu gehen und uns dafür zu entscheiden, ein völlig neues Leben mit oder ohne Partner oder Partnerinnen oder sogar mit, egal. So, aber wir können uns jederzeit entscheiden, irgendwas total Abgefahrenes Neues zu machen. Und es ist super beängstigend. Und es ist super geil auf der anderen Seite, finde ich. Also ich bin echt, ich lebe ja zum Beispiel mit meinem Ex-Mann jetzt inzwischen nach vielen Jahren Nestmodell in so einer Eltern-WG zusammen. Und wir sind total glücklich darüber, dass das so funktioniert und merken aber immer wieder, dass Leute sind so, was, du lebst mit deinem Ex-Mann zusammen? Ist alles okay bei euch? So. Und ihr habt wirklich keinen Sex? Es ist vieles möglich.
Eltern-WG heißt tatsächlich, ihr lebt zusammen in einer WG, in einer Wohnung mit dem Kind und oder den Kindern und habt aber keine Beziehung miteinander.
Absolut nicht.
Okay. Auch ein spannendes Modell, ne? Und ich sage immer, wenn es für beide okay ist oder für die ganze Familie okay ist, wenn es funktioniert, wer bin ich dann darüber zu urteilen? Und du hast gerade schon gesagt, du hast selber Erfahrungen in dem Thema und du hast ja auch Bücher zu diesem Thema Beziehung und Sexualität geschrieben. Wie würdest du oder was würdest du Frauen raten, die merken, na, so in der Mitte des Lebens verändert sich die Sexualität nochmal und da muss ich mich vielleicht auch nochmal neu entdecken?
Ich glaube, dass sehr, sehr viele Frauen sich gar nicht neu entdecken müssen, sondern dass sie das automatisch tun. Ich weiß, dass ich mich schon seit sehr vielen Jahren auf meine 40er gefreut habe, weil mir wirklich sämtliche Frauen, die älter waren als ich, gesagt haben, boah, ab den 40ern geht's erst so richtig los in der Kiste. Also da macht dein Körper nochmal so krass was anderes und vielleicht ist das auch die wachsende Erfahrung, vielleicht ist es auch das wachsende Selbstbewusstsein. Man kann das ja oft nicht so sehr auseinanderhalten, was eigentlich was ist, ne? Warum sich unsere Sexualität oder unsere Responsibilität verändert. Aber das ist das, was ich unisono gehört habe und ich bin total gespannt darauf. Ich weiß natürlich auch, ich höre mal wieder davon, dass es eben Veränderungen geben kann im Zuge der Wechseljahre dann, dass eben das mit der Lubrikation nicht mehr so funktioniert, dass vielleicht es irgendwie einen Libido-Verlust gibt und solche Sachen. Das passiert alles. Kann immer wieder passieren, aber dafür lassen sich dann auch immer Lösungen finden. Also da kann man ja irgendwie mit Salben arbeiten. Man kann auch nochmal gucken, okay, hört diese sozusagen Runterfrequentierung der Libido auch irgendwann nochmal auf? bin so fest davon überzeugt, dass ganz, ganz viele Dinge in unserem Leben in Zyklen passieren, und dass wir nicht davon ausgehen können, dass wir irgendwann fertig sind mit unserer Entwicklung. Ja, also ich kann mich zum Beispiel daran erinnern, dass als unsere Kinder klein waren, ich mit meinem Mann vielleicht eine Handvoll Mal geschlafen habe. Also, und ich dachte so, mein Gott, das wird jetzt immer so weitergehen. Und das ist jetzt unser Leben, ja. Es gibt irgendwie keine Sexualität mehr. Und dann wurden die Kinder etwas größer und alles hat sich komplett verändert. Und dann haben sich nochmal ganz neue Tore aufgemacht. Also, was ich sagen will, ist, der Körper und der Geist, die sind niemals fertig. Und da ist immer irgendwie Potenzial, sich noch weiterzuentwickeln.
Und das Interessante ist ja auch, dass sich ja auch die Bedürfnisse und die Schwerpunkte im Leben verändern. Ja, das heißt, dann geht's beim Thema Sexualität vielleicht nicht mehr um Leistung, ne, um irgendwas Besonderes zu bringen, sondern um es zu genießen, um sich drauf einzulassen, um eine gute Zeit zu haben, um sich, seinem Körper und dem Körper des Partners, der Partnerin was Gutes zu tun. Und so kann man ja das Thema dann auch nochmal ganz neu für sich wahrnehmen.
Und weißt du, was ich auch immer wieder mitbekomme, dass es gar nicht so schlimm ist, wenn es halt vielleicht irgendwann gar nicht mehr um Sexualität geht, sondern nur noch um Nähe. Also gerade bei Männern geht ja auch der Testosteronspiegel irgendwann so runter, ne? Das heißt irgendwie, da ist dann möglicherweise auch gar nicht mehr so sehr das Bedürfnis, vielleicht da so irre viel Sex zu haben. Bei Frauen kann das auch passieren. Und es gibt unendlich viele sexlose Paare, die lange, lange, lange zusammen sind, und denen geht's wunderbar miteinander, weil es sie einfach nicht mehr interessiert. Und solange das eben beiden so geht miteinander, finde ich das überhaupt gar nicht irgendwie weiter, wie soll ich sagen, thematisierbedürftig oder sowas.
Ja, genau, solange beide sich damit wohlfühlen, ist es ja total gut. Und ich glaube, dann ist es vielleicht ein bisschen die Herausforderung, sich von diesen gesellschaftlichen Bildern und Normen zu lösen. Ne? Zu sagen, wir finden unseren eigenen Weg, damit umzugehen. Und wenn der für uns fein ist, wenn wir damit zurechtkommen, dann müssen wir niemandem darüber Rechenschaft ablegen.
Ja, so ist das idealerweise.
Jetzt ist ja das Thema Sexualität nicht das Einzige, was sich mit dem Älterwerden verändert. Ne? Wir haben eben schon mal darüber gesprochen, das Thema Leistungsfähigkeit, verändert sich, ne, körperliche Leistungsfähigkeit, auch geistige Leistungsfähigkeit verändert sich. Also ich werde sicherlich kein Marathonläufer mehr, ich werde aber auch kein Hirnchirurg mehr werden. Und trotzdem gibt es ja immer wieder die Situation so um die 40 rum, dass man sich auch beruflich nochmal verändert, ne, dass man da nochmal guckt, was ist da los. Hast du Ideen, wie man diesen Wechsel oder wie man diese Neuorientierung für sich gut meistern kann?
Ich finde das so geil, wenn man das macht, ehrlich gesagt. Das muss ich erstmal sagen. Also ich habe jetzt tatsächlich mehrere Freundinnen, die nochmal studiert haben in dieser Zeit. Und ich ziehe so krass meinen Hut vor denen, dass die sich auch nochmal auf diese kognitive Herausforderung eingelassen haben, so stark und so intensiv etwas Neues zu lernen, dass sie sich dem komplett verschrieben haben. Und ich verstehe natürlich auch, dass das auch mit einer Unsicherheit einhergeht, nämlich der Frage, okay, wie finanziere ich jetzt zum Beispiel diesen neuen Lebensabschnitt, diesen Neustart? Was werden die anderen sagen auch? Also wenn du vor allen Dingen auch so als Frau um die 40 dann plötzlich im Hörsaal wieder sitzt zum Beispiel und die Leute sind einfach mal 20, 22 Jahre jünger als du, ist auch eine interessante Erfahrung. Aber es ist einfach so geil und es bringt so viel Energie mit sich und das zeigt ja auch, was wir alles in einem Leben bewegen können, ne? Also wie viele Möglichkeiten wir haben. Also wahrscheinlich erfordert es ja am Ende eigentlich nur diesen Mut, das umzusetzen, was man bereits in sich so sehr spürt. Und ich habe in letzter Zeit so häufig mit vielen Menschen darüber gesprochen, wie das ist mit dem auf sich selbst vertrauen und das rausfinden, was man eigentlich wirklich möchte, ob jetzt in einer Beziehung oder beruflich oder im Leben überhaupt, also Lebensumstände. Und ich habe wirklich verstanden, dass wir eigentlich immer schon sehr, sehr genau spüren, was wir wollen, aber das Problem vielmehr darin liegt, dass wir uns das ganz oft nicht erlauben. weil wir eben diese limitierenden Ideen haben von, jetzt bin ich schon so weit gekommen, jetzt muss ich hier auch weitermachen, also ich habe hier schon zu viel investiert, oder was werden die anderen sagen, oder ich stehe da wie eine gescheiterte Person, wenn mein Berufsweg jetzt an der Stelle irgendwie nochmal ganz woanders neu anfängt und so. Also da muss man, glaube ich, sehr, sehr viele Gedankensätze loslassen, um da in diese Erlaubnis zu gehen.
Und gleichzeitig kann das ja nochmal eine ganz, ganz große Bereicherung sein, ne? Wenn ich genau das schaffe, diese Dinge loszulassen und die Segel nochmal neu zu setzen, kann das ja eine ganz tolle Bereicherung sein, denn mit Mitte 40 habe ich ja noch über 20 Jahre Berufsleben vor mir. Und warum soll ich dann in einem Beruf bleiben, der mir inzwischen vielleicht nicht mehr passt oder nicht mehr zu mir passt?
Und es gibt ja auch viele Berufe, die man einfach, solange man im Kopf noch halbwegs fit ist, unendlich weiterführen kann, ja?
Also absolut.
Gerade das, was eben keine körperliche Stärke erfordert, und gerade das, wo man so sehr mit dem Herzen dabei ist, dass man das einfach gerne macht, ja? Also wir zwei, wir sitzen jetzt hier und ich behaupte mal, wir machen unsere Arbeit ungefähr gleich gerne und wir können das auch noch machen, wenn wir 80 sind, ja? So, das heißt, das ist eigentlich eine ganz schöne Vorstellung von Arbeit und von der Zeit, die ich in meinem Leben verbringe mit einer Tätigkeit, zu sagen, da geht's gar nicht darum, jetzt bis zur Rente irgendwie die Zeit abzusitzen, sondern da geht's darum, dass ich hier einen sinnvollen Beitrag leiste, und im Idealfall trägt der mich eben auch.
Genau. Und ich glaube, auch da verändern sich ja einfach Bilder oder Ziele oder das, was man ja auch für wichtig hält im Leben. Vielleicht geht's nicht mehr darum, die ganz große Leistung zu bringen, sondern es geht darum, den Job wirklich mit Herz zu machen und wirklich die Projekte, die Dinge zu machen, die man gerne macht.
Genau.
Jetzt haben wir ja viel darüber gesprochen, wie wir unser Leben bewusst verändern können, was wir bewusst machen können, wie wir Segel neu setzen können, wie wir neue Dinge angehen können, wie wir Veränderungen gut managen können. Es gibt ja aber auch immer wieder Veränderungen oder Dinge im Leben, auf die wir keinen Einfluss haben. Und auch die Dinge, damit müssen wir umgehen, weil die zum Leben nun mal dazugehören. Und da hast du ja nun auch das ein oder andere schon erlebt. Du hast ganz am Anfang über deine Herzerkrankung gesprochen. Du schreibst ja aber auch in einem Buch von dir über einen schweren Verlust, den du in deinem Leben schon erlebt hast. Wie bist du mit diesem Verlust umgegangen und was hat dir in dieser Situation besonders geholfen?
Also bei diesem Verlust handelt es sich um meinen Sohn, der ist mit 7 Jahren ganz plötzlich gestorben, wahrscheinlich am plötzlichen Herztod. So ganz genau wissen wir das aber auch nicht. Also das bleibt ein Mysterium, und das macht natürlich auch, dass es schwer macht, mit diesem Tod wirklich einen, wie soll ich sagen, finalen Umgang zu finden. So ein Erlebnis, so einen schweren Verlust, den muss man ja immer irgendwie in sich integrieren, und das ist auch nichts, was wahrscheinlich jemals so wirklich abgeschlossen werden kann. Aber was ich glaube, es uns nicht ganz so leicht gemacht hat, war, dass es eben so plötzlich kam und dass wir auch lange Zeit überhaupt nicht wussten, was ist denn jetzt eigentlich hier genau passiert. Also dieses Gefühl, über eine Ursache die Umstände kontrollieren zu können sozusagen. Also zu wissen, okay, hier ist ein Unfall passiert oder hier lag eine Erkrankung zugrunde oder das und das waren die inneren Vorgänge, die dazu geführt haben, dass... diese Klarheit haben wir einfach sehr, sehr lange nicht gehabt, und das hat, glaube ich, sehr, sehr viel Unsicherheit überhaupt über das Leben und den Tod so mit sich gebracht. Und jetzt wissen wir, okay, wahrscheinlich war es das. Und im Zuge dessen habe ich auch tatsächlich meine Diagnose bekommen, so was natürlich dann nochmal diese Todesursache wahrscheinlicher macht. Aber das waren natürlich ganz schön viele Schläge auf einmal. Und Schlag ist jetzt irgendein Wort, das ich dafür benutze, weil es gibt eigentlich keinen richtigen Ausdruck dafür. Ich denke, alle Menschen, die ein Kind haben, wissen es. Und alle, die keins haben, können sich das vorstellen. Das ist wirklich das Schlimmste, was einem Elternteil passieren kann, dass ein Kind stirbt. Das ist das, wovor wir alle am meisten Angst haben. Und was dann aber geholfen hat, damit umzugehen, war irgendwann an den Punkt zu kommen, und ich bin mir nach wie vor nicht sicher, ob das wirklich willentlich erreicht werden kann oder ob das irgendwie automatisch passieren muss oder ob man dafür wie eine Prädisposition haben muss, an diesen Punkt zu kommen, wo du das einfach annimmst als Teil deines Schicksals. Wo du sagst, okay, das ist jetzt passiert und ich kann nichts daran ändern und ich hatte nichts damit zu tun. Wie will ich jetzt weiterleben? Und am Anfang fühlt sich das so an, als ob man gar nie mehr weiterleben könnte. Als ob das dieses schreckliche Schwarz, und das, also für mich fühlt sich Trauer nach einem schrecklichen, alles verschlingenden Schwarz an, als ob das niemals mehr weichen würde. Und je mehr Raum man aber diesem schrecklichen Gefühl gibt und je mehr man sich erlaubt, da drin zu bleiben und sich anfassen zu lassen davon, desto besser wird es mit der Zeit irgendwann immer mehr. Und das ist natürlich nichts, das vorbeigeht. Auch das muss ich akzeptieren. Also das ist etwas, das immer bei mir bleiben wird und auch periodisch mich einholen wird. Aber ich habe, glaube ich, ganz gut über die Zeit gelernt, damit umzugehen und zu wissen, wann brauche ich jetzt meinen Rückzug, wann möchte ich gerade nicht darüber sprechen oder wann möchte ich es doch. Also was tut mir darin auch gut.
Und ich kann mir vorstellen, dass sich dadurch auch ja so ein Gefühl dafür, ne, für meine Bedürfnisse nochmal intensiviert hat. Ne? Was brauche ich in dem Moment? Gesagt, manchmal muss ich es dann auch einfach zulassen, weil es ist so, ne? Ich kann es nicht mehr ändern. Das ist unumkehrbar und ich muss damit leben. Und manchmal braucht es dann eben auch was, um mit diesem Gefühl umgehen zu können und das wieder integrieren zu können. Und manchmal gibt es vielleicht Momente, wo es total gut funktioniert und manchmal gibt es Tage, wo es eben nicht gut funktioniert. Und das ist dann eben so. Und ich glaube, das ist etwas, was man in so einer Situation auch sehr gut, ja, erfährt, was man dann braucht und dass es so etwas, solche Tage gibt.
Ja, absolut. Also ich fand es auch erstaunlich, gerade so in dieser ersten Trauerzeit, wie gut ich plötzlich gespürt habe, zum Beispiel, wen ich um mich haben möchte. Also wer mir gut tut und wer nicht. Und das waren ganz erstaunliche Entwicklungen, die ich gar nicht hätte vorhersehen können, wer auf einmal so nah an mich ranrückt und wen ich überhaupt nicht ertragen kann in meiner Wohnung. Oder das total klar war, ich will jetzt ein bestimmtes Gericht essen und nichts anderes oder so. Ne? Ich ziehe jetzt diese Hose an. Also ich war so klar und so geschärft in meinen Entscheidungen, in meinem Gefühl auch dann tatsächlich für mich selber. Das fand ich total erstaunlich. Und das ist etwas, das natürlich abnimmt mit der Zeit dann auch wieder. Also diese Sensitivität auch für die Umwelt. Aber ich versuche nach wie vor, mir das zu bewahren, auch indem ich wirklich übe, klar zu kommunizieren, was ich möchte, klar auszusprechen, auch wenn mich etwas verletzt. Das ist mir so, so wichtig geworden, weil ich habe vorhin nämlich einen Punkt ausgelassen, als du fragtest, was hat mir geholfen in dieser Zeit oder mit dieser Lebensphase umzugehen. Das waren auch meine Menschen. Also ich habe gemerkt, wie wichtig Beziehungen sind, wenn dir so etwas passiert. Also egal, was für eine Art Krise dich ereilt, ja. Es ist ja, das werden viele Menschen bestätigen können, ist dann überhaupt nicht mehr relevant, wie viel Geld du auf dem Konto hast und was für ein Auto du fährst und ob du jetzt irgendwie drei Falten mehr oder weniger hast. Dann ist alles, was zählt, wer ist bei dir? Wer stützt dich? Wer liebt dich? Wen liebst du zurück? Also das war für mich so eine krasse Lehrstunde in der Wichtigkeit meiner Menschen. Und deswegen investiere ich eigentlich alles, was ich habe, inzwischen in meine Beziehungen. Also eben auch zum Beispiel darin, dass ich dann sage, du, das mag ich nicht. Wenn du sowas machst, dann geht's mir damit nicht gut. Oder ich möchte lieber nicht zu diesem Treffen kommen. Oder hey, ich wünsche mir gerade was von dir. Also damit meine ich jetzt nicht nur Abgrenzung, sondern auch eher noch Nähe herstellen. Und selbst die Abgrenzung führt interessanterweise in den meisten Fällen ja dann doch zu mehr Nähe, weil man nochmal darüber sprechen kann. Was war denn da eigentlich? Was ist es denn da, was für dich so komisch ist? Also meine Beziehungen haben sich sehr intensiviert.
Jetzt bist du, so nehme ich dich wahr, ein Mensch, der sehr reflektiert ist und der auch sich selber sehr hinterfragt und schaut, was kann ich tun, um meine Situation zu verbessern. Wenn ich jetzt aber jemand bin, der im Umfeld, also der im Freundeskreis jemanden hat, der ein Kind oder die ein Kind verloren hat, gibt es so etwas wie Do's and Don'ts? Etwas, wenn es nur aus deiner eigenen Erfahrung ist, gibt es etwas, was Menschen in deinem Umfeld getan haben? Also was würdest du mir, wenn ich jemanden in meinem Umfeld hätte, was würdest du mir mitgeben? Was sollte ich tun? Was sollte ich besser nicht tun?
Also vor allen Dingen sollst du mehr Sachen tun als nicht tun. Also ganz, ganz unbedingt da sein, immer wieder einchecken, nachfragen, wie es geht, Essen vorbeibringen, Blumen vorbeibringen, Bücher vorbeibringen, was auch immer dir einfällt, was diese Person mag und was ihr gut tun könnte. Massagegutscheine, weiß ich nicht. Wir wurden mit so vielen Biokistengutscheinen und Restaurantgutscheinen versorgt, dass wir uns erstmal überhaupt nicht ums Essen kümmern mussten, zum Beispiel. Also denke einfach dran, dass die Person, der das passiert, gerade sich nicht um die basalsten Alltagsbedürfnisse kümmern kann. Also je mehr du ihr abnehmen kannst davon, desto besser. Biete an, irgendwas für die Beerdigung zu organisieren. Biete an, die Kinder abzunehmen. Und ja, check ein. Also check ein, wie geht's dir? Was brauchst du? Niemals fragen oder sagen, ja, ruf mich doch an, wenn was ist, sondern immer die erste Person sein, die was anbietet. Und das ist total okay, wenn diese Angebote ausgeschlagen werden. Es ist auch total okay, wenn dann auf deine freundliche Nachricht oder Karte oder deinen Anruf niemand reagiert. Ich glaube, das darf man auch nicht persönlich nehmen. Es geht ja in dem Moment nicht um dich. Und darum, dass deine Freundlichkeit jetzt unbedingt wertgeschätzt werden soll, sondern es geht um die Person, die gerade jemand Geliebtes verloren hat. Und da so viel Energie und Liebe hinschicken, wie nur geht.
Also das eigene Ego ein bisschen zurückstecken, da sein und lieber öfter mal, was den schönen Begriff einchecken gebracht, genutzt.
Ja.
Als sich zurückzuziehen und gar nichts zu machen.
Ja, die Menschen werden ja so still, ne, wenn es um den Tod geht. Und die wissen auch oft nicht, was sie sagen sollen und haben Angst, dann irgendwen zu, ich weiß nicht, ob es das Wort jetzt trifft, zu retraumatisieren, also irgendwo anzurühren, wo sie nicht anrühren dürfen. Aber also ich glaube, dass Menschen, die einen Verlust durchlitten haben, ohnehin schon so angerührt sind von dem, was da passiert ist. Also da kann man eigentlich schon sehr, sehr wenig falsch machen. Es sei denn, und ich glaube, da möchte ich kurz eine Einschränkung machen, also es gibt Leute, die fangen dann wirklich an, ohne Ende von sich zu erzählen. Also mir ist damals das passiert und meiner Nachbarin ist außerdem das passiert. Und dann haben die das gemacht. Und das ist total lieb und das passiert oft aus einer Überforderung heraus, dass man dann in so ein Oversharing kommt. Und es spricht überhaupt nichts dagegen, eine Geschichte zu teilen, einen eigenen Verlust zu teilen. Das schafft ja eine Verbindung. Also wenn mir jemand sagt, ja, und mein Partner ist kürzlich verstorben oder ich habe als Kind meine Schwester verloren oder so, dann haben wir ja sofort eine Ebene, ne? Dann haben wir sofort etwas, worüber wir uns verbinden können, wo wir zusammen traurig sein können vielleicht oder wo wir einfach nur sagen können, ja, okay, dann weißt du ja, wie es mir geht. So, aber das darf dann nicht zu so einer Ego-Show werden von und jetzt erzähle ich dir eigentlich, wie es mir geht. So.
Finde ich ganz, ganz wichtig, ne? Wenn jemand mit so einer Situation konfrontiert ist, dann hat die Person in der Regel nicht noch die Kraft, sich mit anderen Dingen zu beschäftigen oder mit anderen Schicksalsschlägen von anderen Menschen. Und dann geht es um die Person und um das, was da gerade ist. Das finde ich einen schönen Reminder. Ich bin kein Fan von dem Satz, die Zeit heilt alle Wunden. Und das glaube ich nicht. Ich glaube, Zeit kann ein bisschen helfen, also der zeitliche Abstand. Und trotzdem sieht man ja an dir, zumindest macht es so den Eindruck, dass es durchaus möglich ist, auch mit so einem Schicksalsschlag ein gutes Leben zu führen. Ja, und immer wieder auch Phasen zu haben, in denen es einem einfach gut geht.
ich glaube, mit sehr, sehr vielen Schicksalsschlägen kann man trotzdem ein gutes Leben führen. Und ich weiß nicht, ob dann die Zeit die Wunden geheilt hat, ehrlich gesagt, oder ob diese Wunden überhaupt heilbar sind. Also ich glaube, das ist eine Wunde, die mir da geschlagen wurde, die immer da sein wird. Aber was es hilft mit dieser, ich glaube, das Bild ist eher mit der Wunde leben. Und was dabei eben hilft, ist am Ende diese Auseinandersetzung damit, die über die Zeit natürlich sehr viel mehr wird. Also ich habe jetzt, mein Sohn ist vor 5 Jahren gestorben. Warte mal, oder sind es 4 Jahre? Sind es 5 oder 4 Jahre? Hast du mitgezählt? Ich bin total irritiert. Mich hat das heute schon mal jemand gefragt und ich habe 5 gesagt, aber vielleicht sind es auch nur 4. Aber das ist egal. Es sind 5 oder 4 Jahre. Und du siehst, es ist jetzt schon auch, die Schärfe ist raus, weil es ist jetzt auch gar nicht mehr so interessant, ob es jetzt 5 oder 4 sind. Es sind ein paar Jahre. Und ich habe so viel Zeit gehabt, mich an diesen Gedanken zu gewöhnen, dass es so ist. Und ich habe so viele unendlich schmerzhafte Momente durchlebt damit. Und da werden noch so viele kommen. Aber im Gegensatz zu am Anfang, wo ich eben total frisch in dieser Situation war und überhaupt keine Ahnung hatte, was zur Hölle jetzt hier passiert, weiß ich, was da passiert ist jetzt. Und kann irgendwie nochmal, glaube ich, ganz oft mir selbst sowas wie ein guter Elternteil sein? Ergibt das Sinn? Also, dass ich mir selber auch so gut zureden kann und sagen kann, okay, ja, sehe ich jetzt gerade, wie es dir hier geht, das ist das und das. Es wird vorbeigehen. Und das ist ja das eigentlich das Schöne in jeder beschissenen Lebenssituation, dass wir wissen, egal wie wir uns fühlen, es wird vorbeigehen. Es wird vorbeigehen. Und je mehr du dich da reinschmeißt, desto eher geht es auch vorbei.
Es gibt keinen Shortcut, ne? Ich muss da durch, ich muss es durchleben und dann kann ich es auch bewältigen. Und als du gerade so erzählt hast, musste ich an das Anteilemodell denken. Ich weiß nicht, ob dir das sagt. Die Arbeit,
sag mir mal.
Die Arbeit mit inneren Anteilen. Also, dass wir verschiedene Anteile in uns haben. Man spricht dann auch oft von einem Kind-Ich, einem Erwachsenen-Ich. Und daran hat mich das gerade erinnert, dass du dieses Kind-Ich an die Hand nimmst, ne, und dem sagst, guck mal, es gibt Möglichkeiten, es gibt Wege, wir können damit umgehen, wir haben die Ressourcen, wir haben die Kraft. Ne, das ist nicht immer einfach, aber wir kommen da gemeinsam durch. Und manchmal ist eben dieses Kind-Ich eher im Vordergrund und manchmal übernimmt dann die erwachsene Katja und nimmt das Kind an die Hand und sagt, komm, da gehen wir jetzt gemeinsam durch, weil ich weiß, wie das geht. Ich habe die Ressourcen. Ich komme da durch. Ne, und ich nehme dich jetzt einfach mit. Und das finde ich, das hast du an der Stelle mit deinen eigenen Worten eben sehr schön beschrieben.
Also dann ist es also das Anteilemodell. Siehst du, das kannte ich noch gar nicht.
Hast du auch noch was mitgenommen?
Habe ich auch was gelernt. Und weißt du, was ich gerade noch dachte, während du gesprochen hast? Es ist ja auch so, dass mir diese Erfahrung auf eine Weise Zuversicht gibt oder beziehungsweise mich immer wieder auch andere Dinge relativieren lässt. Also dass ich mir Zuversicht im Sinne von, ne, dass ich jetzt irgendwas erlebe, was sich wirklich furchtbar anfühlt. Also es sind natürlich auch andere Krisen nicht ausgeblieben hinterher, Fehlschläge, Rückschläge und so weiter. Aber wenn du so etwas durchlebt hast, dann denkst du auch ganz oft so, ach Mann, okay, ja, also weißt du, wenn ich das erlebt habe und das überstanden habe, dann schaffe ich das ja hier mit einem kleinen Finger, so gar kein Problem.
Also eine gerissene Deadline bei deinem neuen Buch haut dich nicht mehr aus den Socken.
Die hat mich noch nie aus den Socken gehauen, aber weißt du, es gibt ja einfach Dinge, die schieflaufen. Ich habe zum Beispiel jetzt eine Trennung erlebt vor einem halben Jahr ungefähr, von der ich nie dachte, dass die kommen würde. Und das hat mich total umgehauen. Also auch wieder dieses, krass, jetzt bin ich in der Mitte meines Lebens und muss ganz von vorne anfangen, da, wo ich eigentlich dachte, mein Weg ist so vorgezeichnet. Also das ist ja, glaube ich, dieses das ist das, was die Menschen so umhaut, wenn das, was sie für sicher geglaubt haben, plötzlich ihnen unter den Füßen weggezogen wird und sie sich ganz neu aufstellen müssen, gerade in diesem Alter, wo du nicht mehr das Gefühl hast, das Glück lauert an jeder Ecke und ich kann, wer weiß, was alles noch erreichen, ja. Genau, aber das hätte mich, glaube ich, unter anderen Umständen nochmal ganz, ganz anders erwischt, wenn ich nicht diese Erfahrung gemacht hätte, mein Kind gehen lassen zu müssen. Und damit im Hintergrund habe ich gemerkt, so, okay, also jetzt einen Mann gehen lassen zu müssen, ist auch schwer, aber hey, hey, also wir haben noch ganz andere Dinge gewuppt hier.
Ja, genau. Und das finde ich nochmal einen schönen Ausblick. Ich finde es immer wieder spannend, dass du immer wieder auch die Parallele ziehst, was hat mir das gebracht, was kann ich da rausziehen, ne, und was bringt mir das für mein weiteres Leben. Wenn jetzt Menschen bis hierhin zugehört haben, und ich glaube, das waren ganz, ganz viele, die bis hierhin zugehört haben, und jetzt sagen, wow, da möchte ich unbedingt mehr wissen, ne, Katja möchte ich unbedingt näher kennenlernen und mehr erfahren und mehr vielleicht auch lesen, was würdest du empfehlen, was, wenn es nur ein Buch gibt, was sie lesen sollten, was sollte das auf jeden Fall sein?
Naja, also da muss ich jetzt natürlich ganz, ganz eitel das allerneueste Buch in den Vordergrund prügeln, das jetzt rausgekommen ist bei Dumont. Das heißt, wir können doch Freunde bleiben. Ein leicht ironischer Titel für ein durchaus ernstes Thema. Da geht es nämlich um Trennungsgeschichten aus der Hölle. Also ich habe eine Menge schlimmer, mieser, unangenehmer Trennungsgeschichten gesammelt. Ganz passend zu meinem eigenen Lebensthema gerade. Aber das ist jetzt nur ein einziges Buch, das du mich hast hier bewerben lassen. Es gibt noch 4 weitere. Wer mich googelt, wird die finden.
Genau. Der wird die finden, auf jeden Fall. Und wir setzen das auch gerne in die Shownotes. Und du darfst natürlich auch noch von den anderen Büchern kurz erzählen, denn du hast nicht nur zum Thema Trennung geschrieben, sondern auch zum Thema Sexualität hast du Bücher veröffentlicht.
Ja, das stimmt. Mein allererstes Buch, Sie hat Bock, das befasst sich mit dem Thema, das wir gerade ganz am Anfang hatten, also diese Frage nach, wie ist weibliche Sexualität eigentlich wirklich, wenn wir die ganzen Rollenklischees wegnehmen und die ganzen Stereotype, die von unserer Gesellschaft so draufgelegt werden. Das Ganze habe ich dann ein Jahr später nochmal mit den Männern gemacht und mir angeschaut, wie ist denn das eigentlich bei den Jungs, jenseits von Männlichkeitsdruck und jenseits von Pimmelvergleich und Potenz, Explosionen und so weiter. Dieses Buch heißt dann Bock, Männer und Sex. Und man merkt so diese Themen Liebe, Sexualität und auf der anderen Seite eben das zu Ende gehen. Die ziehen sich so ein bisschen durch mein Werk. Ich bin total gespannt. Ich habe jetzt irgendwie das Gefühl, so ich habe wirklich diese beiden Medaillenseiten abgebildet zu Genüge. Also Liebe auf der einen Seite, Tod auf der anderen Seite. Und bin selber so ein bisschen gespannt, was als nächstes kommen kann.
Darauf bin ich auch gespannt. Wir werden das beobachten. Du bist ja mit dem PME Familienservice durchaus verbunden und wir werden sicherlich immer mal wieder von dir mitbekommen, was du so tust. Was ist die eine Frage, die ich dir noch hätte stellen sollen?
Boah. Die eine Frage, die du mir noch hättest stellen sollen. Du hättest mich fragen können, wie lange ich noch leben will.
Okay, was hättest du darauf gesagt?
Und darauf hätte ich gesagt, ich habe keine Ahnung. Ich habe einfach gar keine Ahnung. Ich denke gerade so viel über diese Longevity-Leute nach, die ihr Leben unbedingt verlängern wollen und dann so ganz verrückte Sachen machen dafür. Mit Supplements und Eigenbluttherapie und ich weiß gar nicht, was die noch machen. Irgendwelche Kälteanwendungen und so weiter. Und ich glaube, man kann gar nicht so wahnsinnig alt werden nach dem heutigen Stand der Wissenschaft. Also ich glaube, bis 120 Jahre maximal oder so. Und dann denke ich immer, ja krass, aber was hast du denn dann davon? dass du noch irgendwie 5 Jahre länger lebst oder so, weil du jetzt irgendwelche Kälteanwendungen bekommen hast oder was auch immer. Wie heißt denn das? Kryolyse oder so? Egal. Ich weiß es nicht genau. Du siehst, ich bin ganz unbewandert, was dieses Feld angeht. Aber mich fasziniert das so sehr, dass Menschen denken, ein längeres Leben könnte ihnen irgendwie was nützen oder könnte irgendwas besser machen. Mhm. Und ich denke immer, nee, eigentlich ist es ja fast schon egal, wie lange ich lebe. Das ist mir wirklich gar nicht so wichtig. Hauptsache, ich habe das Leben so gelebt, wie ich das wollte und ich habe ein gutes Gefühl bei dem, wie ich das gemacht habe. Deswegen, ich könnte eigentlich morgen tot umfallen, was ich hoffentlich nicht tun werde, weil ein bisschen geil finde ich es ja doch schon auch, hier zu sein. Aber ich könnte morgen tot umfallen und ich glaube, ich hätte nicht das Gefühl, dass ich irgendwas verpasst habe. Und das ist ein gutes Gefühl.
Das ist ein schöner Gedanke. Damit sage ich ganz, ganz herzlichen Dank. Und vielleicht schaffen wir es ja nochmal auf einen zweiten Teil. Denn ich glaube, es gibt noch ganz viele Themen, über die wir hätten sprechen können und noch ganz viele andere Fragen, die ich dich hätte fragen können.
Tausende.
Bis hierhin sage ich vielen Dank und bedanke mich auch bei unseren Zuhörenden fürs freundliche Zuhören. Und über Feedback freuen wir uns natürlich immer sehr unter podcast@familienservice.de. Und jetzt wünsche ich dir noch einen schönen Tag, Abend oder Morgen, je nachdem, wann du die Folge hörst. Und die letzten Worte gehören meiner Gästin.
Die letzten Worte sind ganz profan. Ciao. Es war wunderbar.
Gut.
Danke.
Ich danke dir.
Schön war das.